jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi Phil.
Hallo Michael, grüß dich.
Schön, dass du wieder da bist, und das bringt mich zu einer Frage, die ich dir schon seit langer, langer Zeit stellen wollte. Welche Spielebewertung fandest du eigentlich komplett unterirdisch, wo du gesagt hättest, na, das hätte ich aber 50 Punkte weiter runter oder 50 Punkte weiter hoch gewertet?
Eigentlich keine einzige, weil, also, und da sind wir, glaube ich, auch schon beim Thema.
Das ist der schnellste Einstieg überhaupt, okay.
Ich bin kein großer Freund von numerischen Bewertungen. Also ich bin generell kein großer Freund davon, wie wir so im Allgemeinen über Videospiele reden. Vor allen Dingen eben im Hinblick auf Wertungen, was ist gut, was ist schlecht, was ist objektiv richtig, was ist objektiv falsch und so weiter und so fort. Und deswegen muss ich da deine Frage mit keiner richtigen oder konkreten Antwort würdigen. Das tut mir leid.
Also keine Antwort ist ja auch eine Antwort. Also ich bin da nicht unzufrieden. Korrekt, denn wir wollen heute darüber reden, müssen Spielewertungen morgen eigentlich abgeschaltet werden? Und wir werden so viele Argumente sammeln, bis wir eine Petition haben, und dann wird es morgen keine Wertungen mehr geben. Oder wird das die Apokalypse auslösen? Das ist auch interessant herauszufinden. Genau, Phyllis hier hat ein sehr interessantes Thema mitgebracht. Das frage ich mich auch eigentlich jeden Tag. Wozu gibt es eigentlich diese 70, 80er, 90er Wertungen? Wozu gibt es eigentlich Metacritic? Und Phil, du hast bestimmt auch ein Programm, was denn der Gegenentwurf wäre. Also sagen wir mal, wir bewerten Spiele morgen nicht mehr mit Zahlen. Wie sollen wir sie denn dann bewerten?
Eigentlich, wie wir es bisher schon zumindest in einem gewissen Rahmen tun, eben bloß nicht mehr, ich brauche nicht mehr dieses Numerische, dieses Pseudo-Objektive zum Schluss. Also zumal mir auch niemand so richtig bis heute erklären kann, was da bewertet wird. Also der Spielspaß, und falls ja, dann muss mir noch jemand erklären, was der Unterschied zwischen 6 von 10 Spielspaß zu 7 von 10 Spielspaß ist, oder von, keine Ahnung, 83 von 100 Spielspaß zu 85 von 100 Spielspaß. Also das ist, glaube ich, mein generelles Problem, dass wir bis zu einem großen Maße versuchen, was ganz Subjektives irgendwie objektiv zu betrachten. Denn für mich sind Videospiele, ich glaube, wie für uns alle, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, Michael, eine Kunstform, und Kunst ist subjektiv, immer. Deswegen habe ich kein spezielles Problem mit Reviews an sich, denn die sind meistens von Menschen geschrieben, hofft man zumindest. Gut, in der Zukunft vielleicht nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Da habe ich auch nichts dagegen, wenn da subjektive Meinungen mit einfließen. Aber dieser auf Krampf gebürstete Objektivismus, der stört mich bis zu einem gewissen Grad, weil das so eine Art Produktbewertung beinhaltet für mich. Und das schlägt sich auch in der Wertung nieder. Ich meine, auf Amazon gibt's Sternebewertungen, ne? Produkte werden immer in numerischen Werten besprochen, ne? Ist das jetzt ein guter Entsafter oder ein guter Staubsauger? Ich gebe 5 von 10 Punkten, weil die und die Dinge objektiv falsch sind an diesem Staubsauger. Und dasselbe Prinzip in gewisser Weise wird meiner Meinung nach zu häufig auf Videospiele angewendet.
Ich hatte, dazu fällt mir eine interessante Anekdote ein. Ich hatte damals eine WG-Mitbewohnerin, und ich habe mit ihr über Till Schweiger-Filme gesprochen. Und dann sagte sie irgendwann, als ich meinte, dass ich das alles für Grütze halte, dann meinte sie, ja, aber es funktioniert. Und ich dachte mir, das ist etwas, was man zu einem Staubsauger oder zu einem Entsafter sagt. Aber ein Kunstwerk funktioniert, das macht irgendwie keinen Sinn. Also es soll ja Emotionen auslösen, aber funktioniert klingt da irgendwie falsch. Es sind subjektive Werke. Führen wir uns kurz vor Augen, warum hat man eigentlich mal in der Steinzeit des Journalismus oder des Videospieljournalismus, warum hat man da denn wahrscheinlich die Zahlen erfunden? Weil die Menschen irgendein Hilfsmittel brauchen, um zu wissen, was sie denn wahrscheinlich für Spiele kaufen sollen. Und würde es die Zahlen nicht geben, hätten sie dieses schnelle Mittel nicht. Gleichzeitig befinden wir uns aber dann auch in so einer Dimension, wo man quasi komplette Tests überspringt bis zur Zahl und dann weiß, okay, sollte ich kaufen oder nicht kaufen. Und das hast du, erstens ist so, Videospiele sind super subjektiv, und zweitens, ich habe mich bei Tests nie gefragt, ich kann nicht beantworten, ob ein Spiel für je alle Menschen auf der Welt schlecht ist oder für alle Menschen auf der Welt gut ist. Aber ich kann vielleicht zu Papier bringen, was das für ein Spielgefühl liefert und für wen sich das am besten eignet. Und allein das müsste ich schon durch viel mehr Zahlen ausdrücken als durch eine einzige, weil das ist ja auch wiederum sehr individuell.
Und genau das ist auch vollkommen richtig. Und genau das stört mich eben, dass eben diese Kultur so sag ich mal, den Vorrang hat, dass man eine ganz komplexe Sache wie ein Videospiel, wahrscheinlich so mit die das komplexeste Medium, das es gibt, weil da spielt so viel mit rein, was jetzt im Vergleich zu anderen, sag ich mal, Medien oder anderen Kunstformen vielleicht noch ein bisschen einfacher gestaltet ist, und das dann auf eine Zahl in der gesamten Diskussion zu reduzieren oder auf eine Beschreibung wie, ah, das ist so eine typische 7 von 10 oder eine typische 6 von 10, das ist für mich eine Nicht-Aussage, damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Vor allen Dingen, weil das ja von Mensch zu Mensch verschieden ist. Also es gibt Spiele, die sind für die einen eine 3 von 10 und für die anderen eine 10 von 10. Und ich weiß dann auch gar nicht, und der Ansatz ist für mich, sich dann darüber auszutauschen, was denn für mich das Spiel zu einer 3 von 10 macht, in Anführungsstrichen, und für den anderen zu einer 10 von 10. Aber nicht für mich darum, dann irgendwie, keine Ahnung, einen Kompromiss zu finden und zu sagen, gut, dann einigen wir uns auf eine, keine Ahnung, 6,5 von 10 oder so. Und das ist mein Problem, dass eben dieser Ansatz so gefahren wird, dass es eben diese Produktbeschreibung ist und dass wir auch denken müssen oder denken sollen dadurch, dass irgendwas mit dem Videospiel falsch ist, wenn es eine niedrige Wertung hat, oder dass es an dem Videospiel alles richtig ist, wenn es eine hohe Wertung hat, was eben eine rein subjektive Wertung ist. Also bestes Beispiel ist für mich da Death Stranding. Ich glaube, da sind Michael und ich auf einer Wellenlänge, dass wir sagen, das ist ein absolutes Meisterwerk, dieses Spiel, also meines Erachtens nach. Aber ich kann genauso gut die Leute verstehen, die sagen, das ist für mich prätentiöser, langweiliger Kram. Und für mich ist das Interessante die Diskussion, der Austausch, aber nicht quasi das Einigen auf irgendein ominöses, objektives, sag ich mal, Gesamtbild.
Wenn wir mal ganz ehrlich sind, von diesen 100er-Wertungen oder 10er-Wertungen, das ist jetzt vollkommen egal. Davon sind ja auch, ehrlich gesagt, die Zahlen 1 bis 6 ja überhaupt nicht Existenz. Das ist so dieser dunkle Raum, in dem niemals eine Wertung abgegeben wird. 70 ist quasi schon das Null. Dann kommt noch 80, das ist so einigermaßen grün. Und alles drüber, so 90, 100, das ist Gold. Ne? Eigentlich gibt es nur 3 Arten von Wertungen. Ist scheiße, ist ganz okay oder ist halt ein Meisterwerk. Und ich finde ehrlich gesagt mittlerweile manchmal über Spiele reden viel interessanter als Spiele zu spielen, aber ich finde es auch, es ist so für mich einer der unnützendsten Räume, eine Wertung für ein Spiel zu vergeben. Ich hatte das letztens jetzt zum Beispiel für das, soll ich den Fall aufmachen, das ist viel zu komplex eigentlich. Nein, aber ich muss eine Wertung vergeben und das Problem ist, sind das jetzt 2 Punkte drüber oder 2 Punkte drunter und es geht um den Kontext und Phil, ich frag dich was viel Einfacheres. Verstehst du, warum Menschen das brauchen?
Selbstverständlich. Das hat ja auch die Ursprünge in Videospielen als solches. Also Videospiele früher waren ein reines Entertainment-Produkt. Also in den Anfängen, ne? 70er, 80er, vielleicht eher 70er, die Arcades, also die quasi die Spielautomaten. Das war ein reines Entertainment-Produkt. Da ging es nicht um quasi natürlich hatten sie einen künstlerischen Aspekt, ne, weil es eine Form von Grafik irgendwo gab. Aber der Zweck von Videospielen war wirklich früher reiner Zeitvertreib. Aber mittlerweile ist meiner Meinung nach, sind Videospiele, wie gesagt, eine Kunstform geworden. Sie sagen was aus. Sie könnten meiner Meinung nach auch mehr aussagen, als sie momentan tun, aber das ist ein anderes Thema. Und ich denke, wir sollten unsere Bewertung dazu oder wie wir uns darüber unterhalten, dahingehend auch anpassen. Denn ich kann verstehen, dass die Leute immer noch wissen wollen, ist das jetzt ein für mich gutes oder passendes Produkt? Aber ich weiß nicht, das ist so eine müßige Diskussion, weil das kann am Ende bei einem Spiel, weil es ja eben eine interaktive Kunstform ist, eigentlich nur man als am lebenden Objekt entscheiden. Und deswegen sind ja Demos für mich sowas ganz Tolles, weil anhand einer Demo quasi zu erkennen, ist das Spiel was für mich oder nicht, ist für mich viel besser und auch nachvollziehbarer als jetzt anhand einer Zahl. Nicht anhand eines Reviews, denn wie du schon sagtest, Reviews sind häufig sehr komplex geschrieben. Also zumindest, wenn man dem Reviewer ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Platz, sage ich mal, gibt dafür. Aber dann eben gleich zu dieser Zahl zu springen, klar, das kann ich nachvollziehen, denn das ist ein Shortcut zu, wird mir das Spiel gefallen oder nicht. Aber dass das immer zu 100% stimmt, das ist eine andere Sache.
Deswegen, ich glaube, du könntest kein komplexeres Thema ansprechen. Also an diesen Zahlen hängt ja irgendwie gefühlt alles, ne? Das, was man sich hinten auf die Hüllen drucken kann und das, womit man, glaube ich, WerbepartnerInnen bekommen kann. Und das ist eine Sprache, die Leute verstehen. Und wenn du Protest äußern willst, dann kannst du auf Steam halt negative Wertungen begeben, bis plötzlich die Ampel auf Rot schaltet. Also größtenteils negative Kritiken. Also wir tasten da wirklich die Säulen der Videospielerde an, wenn wir darüber sprechen. Ich persönlich finde es auch viel interessanter, mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Es ist diese typische Situation, ich gehe in einen Spielladen rein und ein Mensch fragt, was ich denn gerne suche oder was ich brauche. Und du musst dich ja mit dem Individuum auseinandersetzen. Deswegen mache ich immer eigentlich am liebsten Individualberatungen. Und bei einem Test habe ich eine Generalberatung. Und das finde ich ultra schwierig. Das ist ein Axiom, das muss man akzeptieren, ne? Es gibt Spiele, die sind besser als andere. Dann kommt man aber trotzdem wieder in solche Situationen, wo diese Illusion halt kaputt geht, wenn plötzlich Stray, ein Spiel, das ich bis heute nicht verstehe, was daran gut sein soll, plötzlich einen höheren UserInnen-Score auf Metacritic als Elden Ring hat. Dann frage ich mich, was wird hier eigentlich mit was verglichen?
Und das ist ja sowieso das große Problem, dieser Fluch des Vergleichens ist gerade in der Videospielbranche noch verbreiteter als jetzt in, wie gesagt, in anderen Medien, weil ich glaube, niemand würde auf die Idee kommen und der Pate mit, keine Ahnung, Independence Day vergleichen und sagen, ja, die kann man ungefähr, sage ich mal, gleich bewerten oder beziehungsweise,
das
ja,
so cool.
Der Pate ist eindeutig ein schlechterer Film als Independence Day, weil er hat keine Aliens. So, und bei Videospielen wird das aber häufig gemacht, dass man eben sagt, ja, keine Ahnung, aktuelles Beispiel, Lies of P, ja, das ist ein gutes Souls-like, aber ist es denn so gut wie Dark Souls? Und dann sage ich, ist das die Ausgangslage, die wir einnehmen müssen dafür, um das Spiel zu bewerten? Ich denke nicht, aber schon ist die Diskussion vergiftet worden durch diesen Vergleich. Und bei dem Thema oder dem Beispiel, das du gegeben hast, Stray und Elden Ring, ist es komplett identisch, denn dort sagen diese Zahlen absolut nichts über die jeweiligen Spiele aus. Denn ob Stray jetzt besser oder schlechter ist als Elden Ring, kann man gar nicht an irgendwelchen pseudo-objektiven Dingen festmachen, meiner Meinung nach. Das Spiel funktioniert für das, was es sein soll oder sein möchte und das andere nicht. Also in dem Zusammenhang passt das einfach nicht zusammen.
Es ist für mich, ich versuche daraus immer so eine gewisse Mythologie abzulesen, als ob irgendwie nur 10 Videospiele existieren dürfen, weil der Mensch auch nur Zeit für 10 Videospiele hat. Und auf allen 10 Plätzen sind quasi die besten des Genres. Ne? Dark Souls ist eben soulig und Zelda ist das, was eben in seinem Genre das Beste. Und GTA ist es von mir aus in Open World. Und jedes neue Spiel, das dann erscheint, muss ich dann mit diesen quasi, mit diesen Göttern vergleichen. Und das muss die quasi auch in Thronen überhaupt einen Platz zu haben. Sonst wird es halt immer heißen, ja, du bist halt nicht so gut wie die Nummer 1. Und der einzige Trick, was du machen kannst, ist, dass du einfach ein neues Genre erfindest. Phil, ich glaube, das Problem ist, es gibt zu viele Videospiele und der Mensch braucht Hilfe. Der braucht Hilfe, um diese Wellen an, das ist ein totales Luxusproblem, ich weiß, aber er braucht Hilfe, um zu wissen, was er heute Abend denn spielen soll. Und scheinbar vertraut er da einer Zahl. Ich würde mir echt gerne mich interessieren, wie oft es schon passiert ist, dass Menschen Sachen gekauft haben, die eine 90er-Wertung hatten und dann enttäuscht waren. Was muss das in denen ausgelöst haben?
Und genau das ist das große Problem für mich. Denn ich finde, also gerade weil eben Videospiele, zumindest gerade heutzutage, es gab ja mal eine Zeit, wo Demos quasi nicht existiert haben. Nee, genau. Aber jetzt, also sie waren in, dann waren sie out und jetzt sind sie wieder in. Gerade Videospiele durch die Demos ist absolut eigentlich ein super Werkzeug, um herauszufinden, ob das Spiel für einen funktioniert oder eben nicht. Das kann man bei einem Film zum Beispiel nicht machen. Also einen Film mal kurz Probe gucken.
Ich guck mal so die ersten 10 Minuten. Aber ich unterbreche dich kurz. Streng genommen kann man es ja doch, wenn du beispielsweise Dinge wie Netflix besitzt, weil ich auch dieses Phänomen zumindest bei mir selber kenne, dass man in Filme mal so 10 bis 20 Minuten reinguckt, um zu wissen, ob man sie weitergucken will. Also eine gewisse Art von Demo kann man da schon aufbauen.
Ja, aber da ist ja schon, und das ist ja die Sache, dass wir bei dieser Sache sind, dass da Kunst, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Film, der auf Netflix oder für Netflix oder von Netflix produziert wird, Kunst ist, aber dass da Kunst zu so einem, auch zu so einem Produkt wieder nur gemacht wird, was wieder nur diesen Berieselungs- und Entertainment-Charakter hat. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn Filme Spaß machen oder wenn Spiele Spaß machen, aber ich glaube, das sollte gerade, wenn wir sie als Kunstform betrachten, nicht ihr einziges Ziel sein. Ne? Also das Spiel sollte für mich ein bisschen heutzutage, also für mich persönlich, heutzutage auch ein bisschen mehr sein, als einfach nur, macht mir das Spaß oder nicht. Oder beziehungsweise ist es auch gar nicht mein Ansatz. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, anfange, was ist mal ein gutes Beispiel, die sogenannten Serious Games zu spielen, na, zum Beispiel wie That Dragon Cancer oder so, dann geht's mir da nicht zwangsläufig um den Spaß. Aber viele Leute würden zum Beispiel das Spiel jetzt nehmen und sagen, ah, oh, das ist ein blödes Spiel, weil das macht mir keinen Spaß. Wo ich dann sage, das ist nicht das Ziel dieses Spiels. Und es an diesem Maßstab dann zu messen, ist rein theoretisch, ich würde nicht sagen falsch, aber auf jeden Fall der falsche Ansatz.
Wohl wahr. Also das ist interessant, ne? Was wird da eigentlich zahlentechnisch bewertet? Jetzt hast du gesagt, die eigentliche Frage ist, ob es Spaß macht, also funktioniert das Produkt, also wäscht die Waschmaschine und macht dieses Spiel Spaß, und deswegen verstehe ich auch, warum Leute halt Death Stranding kritisieren, weil dieses Spiel halt offenlegt, dass Spiele eigentlich nur dazu verdammt sind, Spaß zu machen, während ich Death Stranding dafür feiere, dass es mich endlich von dieser Kette befreit, dass wir diese Simulationen quasi nur als Vergnügungspark nutzen, sondern quasi auch mal als Erfahrungspark nutzen. Serious Games würdest du jetzt wahrscheinlich in der Presse halt relativ weniger davon lesen. Ich glaube, wir haben schon so eine Macht der Vergnügungsspiele. Ist jetzt auch wieder die Frage, wenn wir es wieder mit dem Alltag vergleichen. Wir versuchen, diese Säulen niederzureißen, und es macht so viele neue Probleme auf, weil erstens, genau, das eine ist das erstens, dass Leute nicht unbedingt abends immer die Zeit haben, sich in so tiefe Sachen hineinzubewegen, aber das ist viel, viel, viel irrelevanter als die andere Frage. Morgen gibt es keine Zahlen mehr, Phil. Stellen wir uns das kurz vor, wir hätten beide gewonnen. Wie entscheidet man jetzt, wenn es keine Demos gibt, was ich morgen spiele? Ohne Zahlen.
Wenn es keine Demos gibt, dann muss man, und so, das klingt jetzt sehr merkwürdig und manche Leute werden dann wahrscheinlich auch große Probleme bekommen, aber dann muss man sich ein bisschen auch auf seinen eigenen Geschmack verlassen. Also im Raum von Filmen zum Beispiel kann man, zumindest wenn man viele Filme schon gesehen hat, teilweise abschätzen, ob das jetzt einen für einen was ist oder nicht. Und bei Spielen, ich meine, da sind ja dann Tests in Anführungsstrichen der richtige Weg, die bloß eben nicht im Sinne von, dass man quasi wie so eine Produktliste oder eine Produktbewertung bekommt, sondern eher wie so eine Art, ja, ich würde mal sagen, so ein Vibe-Check sozusagen dann eher verfasst. Also weil Reviews, ich habe persönlich nichts gegen Reviews, weil das ist, wie gesagt, eine Produktinformation, wenn man so will. Da ist jetzt per se jetzt nichts Schlechtes dran. Aber ich glaube eher, dass man bei Spielen oder bei jeder Kunstform auch irgendwo so ein Vibe-Check mit einbauen sollte. Und manchmal findet man es eben einfach nur heraus, indem man es ausprobiert. Also ein Bild sich angucken in einem Museum, und muss man schon tun, bevor man sagen kann, gefällt mir das oder gefällt's mir nicht. Ein Musikstück sich anhören muss man schon, bevor man sagen kann, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Sich einfach nur, ein Review von einem Album durchzulesen, wird wahrscheinlich einem jetzt nicht viel weiterhelfen, weil Musik erklären, das ist auch so eine Sache. Und dasselbe trifft auf Filme und Videospiele und andere Kunstformen zu.
Wie gesagt, wir befinden uns in einem sehr gefährlichen Bereich, wie ich finde.
Gut. Warum? Weil Leute sich auf ihren eigenen Geschmack verlassen müssen?
Dafür müssten sie halt erstmal einen überhaupt entwickeln. Und ich glaube, manche Menschen haben auch diese Art von dieses Verständnis von Geschmack nicht unbedingt. Was soll das denn eigentlich heißen? Also was Leuten halt gefällt, ne? Aber das finde ich, hast du schon gut ermittelt, ne? Also ich glaube, was mich auch erstens zu einem Videospieljournalisten auszeichnet, ist nicht nur, dass ich sehr viele Spiele kenne, sondern dass ich bei vielen Spielen auch sagen kann, warum ich folgende Eindrücke zu welchen Spielen auch habe. Aber ich habe ein sehr breites Sortiment, auf das ich zurückgreifen kann. Und ich denke mal auch, dass gerade Leute Wertungen in Anspruch nehmen, die, sagen wir mal, noch nicht so viele Videospiele gespielt haben und auch relativ schnell halt das möglichst Beste finden wollen. Also die können mit der Masse halt nicht umgehen. Aber sagen wir mal, du wärst 24/7 beruflich an, damit hättest du zu tun, wo hättest du denn plötzlich die Zeit, all diese Spiele nachzuholen? Also wir als die Wissenden müssen irgendwie auch den Unwissenden dabei helfen.
Damit habe ich ja auch per se jetzt ja, nicht das Problem. Ja, dass, ja. Das Problem an der Geschichte ist für mich, dass diese Leute oder viele Leute, die eben sagen, ja, ich spiele am Ende des Tages nur Call of Duty oder was auch immer, dann trotzdem diese grundlegende Diskussion maßgeblich beeinflussen. Du hast vorhin von Steam geredet, ne? Und diese Steam-Bewertung, dieses Review-Bombing, was dann stattfindet, ist zum Beispiel, wo dann auch viele Leute dabei sind, die eben in ihrem Leben vielleicht nur, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, eine Handvoll oder ein paar Dutzend Videospiele gespielt haben. Aber dann kommt ein Spiel raus, das sie unbedingt interessant finden, aber dann hat das irgendwelche objektiven Fehler, sage ich jetzt einfach mal, oder es macht ihnen keinen Spaß. Und schon wird quasi aufgrund ihrer geringen Erfahrung dann aber ihre Meinung genauso gewichtet wie die Meinung von jemandem, der vielleicht das ein bisschen differenzierter oder nuancierter bewerten kann. Und ich sage nicht, dass die eine Meinung wichtiger ist oder besser ist als die andere. Ich sage nur, dass wir uns vielleicht ein bisschen auf informiertere Meinungen konzentrieren sollten und nicht eben auf, sage ich mal, die Schwarmintelligenz, die eben im Internet leider immer noch vorherrscht. Also ist das Beispiel, du hast es auch vorhin gesagt, Stray. Also Stray ist ein Videospiel, wo ich sage, das ist für mich ein Videospiel gewordenes Tone Poem. Das ist eher in dem Versuch, dass es ein Videospiel sein will, für mich einfach funktioniert es für mich weniger, als wenn es jetzt einfach nur versuchen würde. Das ist wie so eine Art interaktive Kunstausstellung, sage ich jetzt mal, aber einfach nur die Erfahrung einer Katze. Ne? Aber die Tatsache, dass wir da diesen Maßstab des Videospiels anlegen, hat man eben dann in dem Zusammenhang dann ein verzerrtes Bild, weil dann eben viele Leute sagen, ach, die Tatsache, dass wir eine Katze spielen, reicht mir schon. Wo ich sage, weiß ich nicht, ob das am Ende des Tages der Ansatz sein sollte oder beziehungsweise die vorherrschende Meinung sein sollte.
Ich glaube, wenn es keine Kritiken gäbe, ne, würden sich auch Sachen nicht weiterentwickeln. Also rein aus einer kapitalistischen Perspektive würden wir beispielsweise, und eigentlich ist es eigentlich schon die Wahrheit, weil an FIFA muss man jetzt nicht jedes Jahr viel ändern, an Call of Duty muss man nicht jedes Jahr viel ändern, deswegen man könnte auch einfach nur 10 Spiele produzieren, also 10 Service Games, und die würde man einfach nur weiter mit Updates füttern. Ich glaube, die traurige Wahrheit, das würde theoretisch funktionieren, aber zum Glück ist der Mensch davon halt auch irgendwann übersättigt und ergo muss es halt auch Neues geben. Und 0815 Kram langweilt uns. Deswegen, das finde ich das Spannende, halt neue Perspektiven halt auszumalen. Es ist nur tatsächlich, was ein Spiel mit weniger für eine Traumwertung bekommt, versus ein Spiel, das sich halt sehr, sehr viel Mühe gibt und alle Menschen verstehen es halt nicht. Es ist halt immer die Frage, wer produziert Videospiele eigentlich für wen? Also es hängen extrem viele Fragen mit dieser Frage nach der Wertung zusammen. Aber vielleicht ist es auch so, als ob wir beide irgendwie Aliens sind, die wiederum aber auch die Gesetzmäßigkeiten auf einem anderen Planeten versuchen zu vergleichen. Denn ich denke mal, wir beide geben nicht so viel auf Wertungen, ne?
Ja, also ich glaube, dass die grundlegende, auch wenn es jetzt ein bisschen prätentiös klingt, die grundlegende These, die ich so ein bisschen immer aufstelle, ist eben diese, was ich schon häufig gesagt habe, diese Ansicht, dass Videospiele Entertainment Produkte sind und demnach auch funktionieren müssen und nach bestimmten Maßstäben funktionieren müssen. Und das ist bei Kunst eigentlich nicht der Fall. Das ist für mich die grundlegende Aussage, an der ich mich so ein bisschen immer versuche entlang zu hangeln, auch bei Videospielen, also bei allen Kunstformen, aber natürlich auch bei Videospielen. Und dass ich immer mal sage, funktioniert das Spiel für mich? Und genau das ist dann eben ja auch die Meinung, die ich zumindest in den Diskurs mit einfließen lasse. Das Spiel funktioniert für mich aus den und den Gründen oder es funktioniert für mich nicht aus den und den Gründen. Das Problem ist eben, dass aber leider durch eben diese, sage ich mal, Schwarmintelligenz, die im Internet halt vorherrscht, sofort irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner gefunden wird und dadurch eben auch diese Diskussionen in Richtungen gedrängt werden, die vielleicht gar nicht so vielschichtig und nuanciert ausfallen, obwohl das eigentlich Videospiele als so komplexes Medium eigentlich auch verdient hätten, dass man sie eben etwas nuancierter und differenzierter quasi bespricht und nicht einfach nur auf drei Sätze sozusagen. Ja, bestes Beispiel wieder aktuell, Palworld heißt das, ne?
Palworld,
ja. Von Freund, ne? Sozusagen. Schlägt gerade extrem hohe Wellen, weil die Leute sagen, das hat Pokémon 1:1 kopiert und er benutzt auch noch das UI aus Breath of the Wild, wo ich dann immer sage, Kunst wurde schon immer von anderer Kunst beeinflusst und außerdem handelt es sich hier um ein klassisches Rip-Off. Aber die Leute handhaben das in gewissen Bahnen oder in gewisser Weise, so als hätte jetzt jemand quasi ein Produkt 1:1 kopiert. Also als hätte jetzt jemand, keine Ahnung, ne, Pepsi und Coke, so nach dem Motto. Na, so verhält sich das da dort. Anstatt einfach zu sagen, ja, das ist halt eine klassische Kopie, die vielleicht in einigen Belangen sogar was anderes macht oder besser macht, aber diese Diskussion findet gar nicht statt. Es wird sofort einfach nur wieder in Schwarz-Weiß oder in Gut-Böse unterschieden und nicht in vielleicht den Grautönen, die das Spiel oder beziehungsweise diese Diskussion eigentlich verdient hätte.
Halten wir fest, diese Zahlen sind ein Wettbewerb, ne? Also die Zahlen machen ein Narrativ auf. Es gibt, das ist wie Pokémon, ich will der Allerbeste sein. Und das meinte ich ja eben mit diesen, es gibt diese 10 Säulen, auf denen die 10 besten Spiele stehen und alles muss damit verglichen werden. Und ich glaube, wir tun uns schon einen großen Gefallen, wenn wir uns überhaupt schon mal von diesem Wettbewerbsnarrativ halt lösen. Es ist natürlich gleichzeitig ein Orientierungsmittel, es ist ein Hilfsmittel. Ich finde, wem das reicht, ist in Ordnung. Das ist so ein bisschen wie wenn du in einem Touristenguide oder einem Touristinnenguide liest, es gibt 10 Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben muss. So. Und wenn du alle 10 Sehenswürdigkeiten in jedem Land gesehen hast, dann bist du ja quasi durch mit dem Planeten. Aber was kannst du halt abseits der Wege halt alles dabei verpassen? Ich glaube, wir werden die Zahlen nicht irgendwie bis morgen auflösen, weil das, glaube ich, würde voraussetzen, dass die Leute sich viel mehr damit auseinandersetzen müssen. Aber ich glaube, was interessant ist, ist halt auch einfach dafür mehr zu werben, was man abseits dieser Maßstäbe entdecken kann. Ne? Weil zum Beispiel Death Stranding funktioniert in diesem Maßstab nicht, Serious Games funktionieren in diesem Maßstab nicht und du begrenzt das Potenzial von Videospielen komplett. Ich sehe da aber allerdings ehrlich gesagt nicht die Gefahr, weil es wird immer weiterhin vielversprechende Videospiele geben. Ich glaube, es ist nur so, wir leben alle ein bisschen aneinander vorbei, also der Mainstream und der Sidestream.
Ja, und das ist eben die Gefahr, weil wir dann trotzdem uns alle, oder also sowohl der Mainstream als auch der Sidestream, übrigens ein tolles Wort, das ich jetzt übernehmen werde für viele
gerne,
Dinge.
Gerne.
Wir uns dann aber gemeinsam hinstellen und sagen, ja, aber Videospiele müssen ernst genommen werden. Und dann sage ich, ja, das ist ja auch richtig und das ist auch verständlich. Und Videospiele sind eine Kunstform, aber sie wird eben nur von anderen, also von Außenstehenden, sage ich mal, auch als Kunstform wahrgenommen, wenn wir sie auch so besprechen. Und eben nicht mehr uns auf diese, oder zumindest hauptsächlich so besprechen und eben nicht mehr auf diesen Produktgedanken und auf diesen, es funktioniert aus bestimmten objektiven Gesichtspunkten konzentrieren. Denn nur so, wie du schon richtig sagtest, können wir uns auch, kann sich dieses Medium auch weiterentwickeln. Denn es ist eben noch sehr jung, aber wenn man sich ein ebenfalls sehr junges Medium wie die Filme anschaut, da sind wir mittlerweile an einem Punkt gekommen, wo eben natürlich auch immer noch Wertungen irgendwo entstehen oder bestehen bei Letterboxd, Metacritic, IMDb und so weiter und so fort. Aber das ist schon lange nicht mehr der Fokus. Der Fokus ist schon lange in der Besprechung von Filmen in quasi der Einzelbewertung. Funktioniert dieser Film für das, was er sein möchte? Funktioniert dieser Film für das, was er erreichen möchte, was seine Story angeht und so weiter und so fort. Ich meine, wie gesagt, niemand würde sich hinstellen und sagen, Schindlers Liste, ne, genauso gut wie, weiß ich nicht, der neue Jumanji. So, würde niemand machen. Aber wir bei Videospielen stellen wir uns häufig noch hin und versuchen irgendwie das eine mit dem anderen zu vergleichen, obwohl es vielleicht nicht vergleichbar ist.
Da machst du sehr viele Felder gleichzeitig auf. Ich glaube, Videospiele werden sowieso ernster genommen, in Anführungszeichen, aus einem sehr stumpfen Grund, nämlich dass ihr wirtschaftliches Kapital mittlerweile anerkannt worden ist. Ehrlich gesagt wurde es in vielen Ländern sowieso schon verstanden. Deutschland hängt da komplett hinterher. Aber auch hier, das zeigt sich, weil wir uns in unwichtigen Debatten verloren haben, die gar nichts mit dem, also die nicht relevant sind und auch die uns beim Vorankommen halt begrenzen. Wir haben festgehalten, wir müssen es vom Wettbewerbsnarrativ lösen und du hast gesagt, dass halt Videospiele noch ein sehr junges Medium sind und die ist halt deutlich jünger als der Film beispielsweise und ich glaube, wir werden in 40 Jahren auch ganz, ganz andere Diskussionen über Gaming führen. Ich glaube nur dieses, es gibt viel zu viel davon, plus Videospiele dauern auch noch lange. Ich glaube, da ist das Hilfsmittel noch umso mehr notwendig, im Gegensatz zum Film, der halt nur 90 Minuten dauert. Also ja, wie schaffen wir es aus diesem, wie schaffen wir es, das Qualitative vom Quantitativen zu trennen? Weil du hast schon recht, das passiert hier. Das Qualitative versucht wird, quantifiziert zu werden und eigentlich funktioniert das nicht. Und wenn ganz viele Leute irgendwas auf Steam spielen, ist das dadurch ja automatisch gut. Auch wenn wir uns berücksichtigen müssen, das ist gerade der Release. Viele Sachen werden zum Release halt viel gespielt. Cyberpunk wurde zum Release viel gespielt. Starfield wurde zum Release viel gespielt und hat sich dann trotzdem als Gurke herausgestellt. Manche Menschen werden sich nicht davon trennen, aber scheinbar müssen wir manche Menschen dazu bekehren, Videospiele mit anderen Augen zu sehen. Das ist das, was wir gerade machen. Gründen wir eine neue qualitative Kirche, Phil?
Also, da bin ich voll dabei. Also, ich versuche das ja generell schon, zumindest jetzt in meinen Videos, bis zu einem gewissen Grad, immer so deutlich zu machen, dass Videospiele mehr sein können, dass Videospiele tiefgründiger sein können, dass Videospiele auch mal andere Themen ansprechen können, als einfach nur, wie gesagt, den Spaß. Ich meine, klar, das ist natürlich auch so ein sag ich mal, so eine Sisyphus-Arbeit, weil das Assoziationsspiel, ne, die Assoziation Spiel ist automatisch meistens Spaß. Also ein Spiel quasi historisch gewachsen muss Spaß machen oder wird mit Spaß in Verbindung gebracht. Und wenn wir eben von Videospielen reden, dann wird da meistens auch der Spaß gleich bewertet.
Ich wollte nur kurz fragen, ist das Gaming-spezifisch? Weil diese Diskussion könntest du jetzt auch auf Bücher anwenden, die kannst du auch auf Filme anwenden. Also das ist ja dieses ewige Battle zwischen Mainstream und Arthouse. Also ich weiß nicht, ob das wirklich Gaming-spezifisch ist, aber es stimmt schon, dass das Arthausige beim Gaming noch nicht so ausgebreitet ist wie bei anderen Medien, die aber einfach deutlich älter sind.
Ja, aber ich glaube, dieses Verständnis von was Spaß oder beziehungsweise was Freude quasi beim Konsumieren von Kunst quasi ist, wird bei Spielen noch zu sehr auf dieses rudimentäre Spaß quasi, also ich muss dabei Freude entwickeln, sozusagen. Serotonin? Was ist das, was freigesetzt
Serotonin,
wird? Sozusagen. Und das ist ja bei, Büchern oder Musik, also zum Beispiel nicht jedes Musikstück, das ich mir anhöre, macht mir Spaß, in Anführungsstrichen, sondern kann mich traurig machen. Mm. Wenn ich jetzt der Fänger im Roggen lese, dann gehe ich nicht davon aus, dass ich da jede Menge Lacher drin habe und ganz viel Spaß daran haben werde, sondern das gibt mir andere Dinge. Und das ist bei Videospielen eben noch sehr häufig nicht der Fall. Natürlich versuchen Spieleentwickler mit Hilfe von Stories und oder anderen Sachen, also Kojima ist da ganz vorne mit dabei, was auch das Gameplay angeht, uns andere Dinge fühlen zu lassen als einfach nur Spaß, sozusagen, aber das wird immer noch eher, sag ich mal, hinten dran gestellt. Ja? Also es gibt kleine Beispiele, Indie-Spiele, wo das wirklich schon funktioniert. Also ein gutes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist für mich Genesis Noir. Das ist weniger ein Spiel, sondern eher so eine Art, sag ich mal, Kunstinstallation, will ich jetzt mal sagen. Es funktioniert nicht auf der Spiel-Spaß-Ebene, sondern mehr auf der Aha- oder auf der Lernen-Ebene, weil es geht um die, sag ich mal, das Universum, die Entstehung des Universums und so weiter und so fort. Und da funktioniert das Spiel vollkommen gut und vollkommen richtig. Ja, das gleiche gilt für Kentucky Route Zero zum Beispiel. Das hat einen ganz anderen Schwerpunkt als das Spielen, sondern mehr das Erfahren von bestimmten Emotionen oder bestimmten Dingen. Und ich glaube, dass wir das nicht bei jedem Spiel, Gott behüte, also es ist genauso wie bei Filmen oder bei Musik, gibt es auch einfach nur Dinge, wo es wirklich nur um den Spaß geht. Die spiele ich ja auch persönlich selber sehr gerne. Aber das sollten wir eben nicht bei der Diskussion nur darauf begrenzen, sondern wir sollten immer mit einbeziehen, vielleicht muss das Spiel in dem Zusammenhang jetzt nicht so viel Spaß machen, sondern andere Dinge in uns auslösen.
Zwei Riesenfelder wieder. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass wir mal das heftigste Thema überhaupt erwischen und dann ist es gerade dieses.
Ich bin, was das angeht, rennst du bei mir offene Türen ein?
Ja, also bei mir natürlich auch. Also ich mag das gerade, wie mein Hirn angestrengt wird diesbezüglich. Aber ich merke, wie viele verschiedene Felder damit zusammenhängen. Erstens müssten wir, glaube ich, das Axiom Spaß mal übersetzen, was das eigentlich bedeutet, weil das ist auch nur so eine Floskel, finde ich, weil scheint ja irgendwie ich finde, Death Stranding ist ein unterhaltsames Spiel, Stray ist ein, für mich nicht unterhaltsames Spiel, deswegen funktioniert das Wort Unterhaltung da auch wiederum nicht, ne? Aber ich glaube, können wir es wahrscheinlich so übersetzen, dass Spaß in Videospielen oft Allmacht bedeutet, Freude beziehungsweise auch keine Hindernisse, ne, auch die Leichtigkeit von Hindernissen. Ich glaube, wenn wir SuperheldInnen in Videospielen spielen, ist, glaube ich, spielen wir schon das Gamingste, was man machen kann. Ne? Also es ist auch diese Simulation, Sachen auszuprobieren, die natürlich cool sind. Und wozu sollte man in eine Simulation gehen, um etwas Unangenehmes auszuprobieren, was natürlich total interessant sein kann. Aber ich glaube, Spaß ist immer noch diese Allmachtsfantasie. Und dann haben wir immer noch nicht drüber geredet, ich glaube auch nicht, dass wenn Spiele eine negative Wertung bekommen, dass es nur darum geht, dass sie keinen Spaß machen, dann kann ja tatsächlich über die Technik geredet werden. Und ich denke mal, Technik und so etwas, also Fehler im Spiel oder Langeweile könnte man schon quantifizieren. Jetzt müsste ich dir ein negatives Beispiel finden. Aber wir werden jetzt nicht jemanden finden, der Gollum beispielsweise. Ich finde, bei Gollum kann man schon wirklich über technische Fehler sprechen, dass die Vision des Spiels nicht umgesetzt worden ist. Das könnte man negativer bewerten als andere Spiele. Wenn auch nicht unbedingt mit einer Zahl.
Also bei der Technik stimme ich dir voll und ganz zu. Also zumindest was so zum Beispiel Softlock, Hardlock, Bugs, ne? Da stimme ich dir voll und ganz zu. Da kann man eine objektive Messlatte bis zu einem gewissen Grad anlegen, wo man sagen kann, ja, funktioniert das Spiel auf einer technischen Art und Weise. Ist ja auch bei Filmen oder bei Musik nicht anders. Also, man kann natürlich dann auch immer argumentieren, ja, vielleicht hat es derjenige, der das Spiel designt hat oder das Musikstück geschrieben hat oder den Film gedreht hat, so gewollt. Aber ich glaube, in den meisten Fällen gibt es eine gewisse Grundlage der Technik, wo sich alle einig sind, ja, das ist eher ein Fehler, ein objektiver Fehler, wie zum Beispiel, keine Ahnung, das Spiel läuft nur mit 5 Frames, wo ich sage, ja, ich glaube, da können wir von einem Fehler sprechen, der auch objektiv als schlecht bewertet werden kann. Aber wenn wir bei der Framerate bleiben, wo zum Beispiel viele Leute dann sagen, ja, das Spiel ist super, aber wenn es in 60 Frames laufen würde, wäre es noch besser, wo ich dann sage, wirklich? Ändert das jetzt so viel am Inhalt des Spiels sozusagen? Klar, es gibt bestimmte Spiele, die brauchen diesen speziellen oder schnelleren Input, ne? Character-Action-Games zum Beispiel, Fighting-Games zum Beispiel. Aber ich glaube, bei so den grundlegendsten, sage ich mal, anderen Spielen ist das zum Beispiel, wäre es jetzt kein Fehler, wenn die Leute sagen, ah, läuft nur mit 30 Frames. War ja bei Starfield so eine Diskussion, wo ich dann sage, ob das Spiel jetzt in 60 Frames oder in 30 Frames läuft, ändert, glaube ich, jetzt nichts an der Tatsache, was das Spiel inhaltlich macht oder was es eben nicht macht.
Es ist ja die Frage, bringen wir, je komplexer die Medien werden, bringen wir dadurch auch immer mehr Ansprüche mit? Also, dass man halt quasi nur auf die Grafik aus sein kann, nur auf die Story aus sein kann. Deswegen hatte ich mal diese Überlegung, dass man prinzipiell, du dürftest keine Zahlenwertung für ein Spiel vergeben, sondern nur für die jeweiligen Bereiche. Das würde schon eher mehr helfen. Aber gucken wir uns jetzt zum Beispiel ein Spiel, nehmen wir jetzt mal Assassin's Creed. Welches Assassin's Creed hast du als letztes gespielt?
Oute mich jetzt als ich bin jetzt nicht mehr drin in der ganzen Geschichte. Das letzte, was ich wirklich gespielt habe, war Black Flag. Das war das letzte Assassin's Creed, was ich hier gespielt habe.
Okay. Gut, das müsste ich jetzt raussuchen. Die sind technisch gesehen, sind die nicht schlecht. Also technisch gesehen macht Ubisoft, da kann man denen objektiv nichts vorwerfen. Aber es gibt ja etwas, was man Ubisoft permanent vorwirft, dass die halt leere Welten bauen. Also extrem, also ne, das die haben hübsche Kulissen, aber da findet halt nichts statt. Und das wird von Leuten, deswegen kriegen Ubisoft-Spiele halt meistens nie 90er-Wertungen, sondern eher so im 80er-Wertung. Die erfüllen das, was man unter Spaß versteht. Und es kann auch sein, dass dieses Langweilige, was Leute wahrnehmen, eher so die elitäre Schicht ist, während die darunter ehrlich gesagt überhaupt kein Problem damit hat, dass Ubisoft-Spiele so langweilig sind. Aber auch kann man langweilige Parts in Spielen quantifizieren?
Also meiner Meinung nach nicht. Also weil dann sind wir ja wieder, um wieder darauf zurückzukommen, bei Death Stranding, wo dann viele Leute sagen, ja, dass ich da die Pakete vom einen Punkt zum anderen trage, ist für mich absolut langweilig. Wo ich dann zum Beispiel, ich jetzt persönlich dann sagen würde, genau das ist dass die Intention von Kojima gewesen, also zumindest meiner Meinung nach die Intention von Kojima gewesen, dass das eben wirklich eine stupide, stumpfe Tätigkeit ist und eben nicht diese Allmachtsfantasie, die man, sage ich mal, bis zu einem gewissen Grad in anderen Spielen dann hat von ihm. Ne? Also klar,
klar.
Norman Reedus Charakter ist immer noch ein besonderer Charakter, er hat immer noch besondere Fähigkeiten, aber er ist jetzt eben kein Solid Snake.
Ja, und ich finde auch mittlerweile freunde ich mich mit dem Begriff einer Spielphilosophie immer mehr an. Also das ist natürlich auch so ein Konstrukt, aber wir sind ganz ehrlich, die meisten Inhalte in Ubisoft-Spielen sind auch nur drin, damit die Spielzeit gestreckt wird. Die haben halt eben eine Welt, die muss halt gefüllt werden. Und bei Death Stranding ist die Spielphilosophie eine ganz andere. Da geht es nicht darum, das Spiel zu strecken, sondern eine bestimmte Erfahrung zu liefern. Ich bin aber auch ganz ehrlich, Spielewertungen gehören für mich in den Release-Zeitraum. Und das ist für mich persönlich, ehrlich gesagt, mittlerweile der langweiligste Zeitraum überhaupt eines Spiels versus einem Silent Hill 2, dass man mit 20 Jahren Analysen und Interpretationen, dieses Spiel wird nur umso reicher. Aber ich glaube, viele Menschen leben halt auch nur in dieser Release-Welt, ne? Plus kombiniert mit einer FOMO, man muss alles gespielt haben und das, was man auslassen kann, ist dann das, was eine negative Wertung bekommen hat. Das ist mehr dieses Fließband. Und ich bin froh, kein Fließband zu sein.
Also da gebe ich dir voll und ganz recht. Das ist auch, aber ich finde, das ist auch bei Spielen immer noch am verbreitetsten. Also wie sagt man, muss es mit dem nächstgelegenen Medium manchmal dann dahingehend vergleichen mit dem Film. Da gibt es sowohl das klassische, sage ich mal, Review, das einem sagt, wird dieser Film gefallen oder nicht, als auch bereits wenige Tage später oder wenige Wochen später die Besprechung dessen. Also zumindest die in manchen Bereichen, die tiefgreifende Besprechung dessen. Das ist, findet nicht bei jedem Film statt. Ich glaube, es wird jetzt nie eine tiefgreifende und auch vielschichtige Analyse zu, keine Ahnung, Expendables 3 geben. Obwohl man sicher da auch was finden kann, wenn man danach suchen möchte. Aber bei anderen Filmen ist das dann auf jeden Fall der Fall. Und ich finde, das ist auch bei Videospielen immer mehr der Fall sein. Leider, wie du schon richtig sagtest, kommt es dann meistens aber nur sehr verspätet. Also Silent Hill ist ein gutes Beispiel. Ganz aktuell bei mir zum Beispiel ist es Alan Wake 2. Das habe ich erst jetzt vor kurzem nachholen können und denke aber immer noch darüber nach, was bei anderen Spielen, die ich vielleicht gespielt habe, die mehr auf den, sage ich mal, Spaßfaktor gesetzt haben, nicht der Fall ist.
Okay, Mainstream-Spiele, Arcade-Halle. Also ich glaube, wir sind, was das angeht, wenn du das so formulierst, sind wir, glaube ich, wir haben die Arcade-Halle nie verlassen. Ne? Es ist zwar technisch so, dass die Automaten mittlerweile in unserem Wohnzimmer stehen, aber es ist immer noch dieses Dransetzen und fertig spielen und wieder weg. Und gerade dieses Künstlerische ist etwas, was gedeihen muss, das muss wachsen, das braucht seine Zeit. Aber das setzt auch wieder voraus, dass wir nur ein einziges Spiel spielen und nicht fünf Sachen gleichzeitig.
Und
was wiederum mit der FOMO aber schwierig ist.
Und da sind wir wieder es klingt jetzt furchtbar prätentiös, wenn ich das sage.
Sag es doch einfach.
Aber ich bin kein Freund von Videospielen als reiner Eskapismus. Also, weil das bin ich generell bei Kunst nicht, als reiner Eskapismus. Ich habe nichts dagegen, mal ein Spiel anzuschmeißen oder einen Film mir anzugucken, wo ich das Gehirn abschalte und einfach mich berieseln lasse, beziehungsweise einfach nur das Serotonin halt ausstoße, sozusagen. Aber im genau dem gleichen Maße habe ich zumindest für mich persönlich auch das Bedürfnis, aus Spielen mehr rauszuziehen und dann dementsprechend auch Spielerfahrungen zu suchen, die mir das bieten. Glücklicherweise, und da hast du auch vollkommen recht, gibt es ja gerade im Indie-Bereich genug Spiele, die das tun. Und diese Spiele finde ich auch in dem Zusammenhang dann auch viel spannender als jetzt, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, was kommt dieses Jahr raus? Suicide Squad, hier Kill the Justice League.
Ja, ja, ja.
Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das Spiel in gewisser Weise weniger künstlerisch dadurch ist. Das würde ich jetzt nicht behaupten, weil ich glaube, jedes Spiel gerade heutzutage wird mit einer gewissen Kunstfertigkeit auch hergestellt. Aber natürlich ist der Fokus bei Kill the Justice League hier Suicide Squad ein anderer als jetzt bei Alan Wake 2 zum Beispiel, um jetzt nochmal das Beispiel aufzumachen.
gut, Eskapismus hatten wir eben bei unserer Spaßdefinition nicht mit drin gehabt. Es stimmt schon, ne, das meinte ich ja mit dieser Allmachtsfantasie, die auch quasi wiederum der Eskapismus ist, dass man irgendwie mächtig ist, dass man irgendwie ganz viele Gegner innen vernichten kann. Du willst nicht nur Serotonin ausstoßen, du willst nicht die Ratte sein, die im Labyrinth auf den Knopf drückt, damit es halt ausgestoßen wird. Du willst wahrscheinlich als Ratte das Labyrinth verlassen oder du willst immer weiterlaufen, aber du willst halt nicht einfach nur befriedigt werden.
Also zumindest nicht auf der reinen Eskapismus-Schiene sozusagen. Wie gesagt, es gibt so viele Spiele, die mich hier und da, und auch das klingt wieder extrem Gaming-Hipster-mäßig, intellektuell herausfordern mittlerweile, was ich sehr gut finde, was eben nicht nur quasi das Lizard Brain, ne, in mir anspricht und sagt, oh, schießen, hüpfen, springen, sondern mir mehr bietet als das oder andere Bereiche in meinem Gehirn anspricht. Und das ist für mich mittlerweile eher das, was bei Videospielbewertungen oder der Diskussion um Videospielen immer noch zu kurz kommt.
Es ist ja irgendwie witzig, ne? Also gerade wenn man sich dieses Quantitative anguckt. Ich finde, Death Stranding ist ein sehr komplexes Spiel, aber nicht gameplay-technisch, sondern einfach von der Erfahrung her, ne? Und von dem Denken her. Und jetzt könnte ich das beispielsweise mit einem MMO vergleichen. Das muss jetzt nicht storytechnisch unglaublich komplex sein, aber dass du dich mit den Waffen auseinandersetzen musst, dass du dich mit den Effekten auseinandersetzen musst. Und das ist etwas, was mich halt total abschreckt. Und ich finde es irgendwie auch sehr selbstreferenziell, ne? Dass du dich im Spiel mit dem Spiel, also mit den Spielmechaniken zu viel beschäftigen musst. Und deswegen ist das für mich auch eher unwichtig. Und ich mich dann frage, ob ich nicht Videospiele manchmal so als Weiterführung von Filmen, Weiterführung von Geschichten sehe. Aber das ist auch mein Anspruch an Spiele. Es gibt bestimmt auch ganz tolle Motive, sich mit solchen Skilltrees und mit solchen Werten auseinanderzusetzen. Aber wir Menschen sind einfach viel zu sehr Zahlen fixiert. Plus, ne, wie gesagt, wenn wir diese Wettbewerbsnarrative mal herunternehmen, dann fangen wir auch mal an, selbst ein Watch Dogs Legion, auch wieder von Ubisoft, was ja anscheinend so langweilig sein soll, aber schau dir mal an, wie da England mit HackerInnen und Punk und Cyberpunk miteinander verbunden wird. Wie viel Liebe da ins Design geflossen ist, das wird halt komplett ignoriert, weil auf der Gameplay-Ebene das nicht Witcher ist.
Und da sind wir bei diesem Fluch des Vergleichens wieder.
Es sind so viele Spiele, deswegen wird verglichen. Deswegen, es gibt die beliebteste Frage auf Google ist Spiel wie X. Also, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du hast jetzt Until Dawn gespielt, dann gibt es im Internet SEO-Artikel, die dir beantworten, ich habe Until Dawn gespielt, jetzt möchte ich 9 andere Spiele haben. Und jedes Mal beschweren sich Leute dann unter den Artikel, das ist aber nicht exakt das Gleiche. Ja, und das ist natürlich klar, weil es nicht Until Dawn 1 bis 9 gibt, sondern es gibt Spiele, die erfüllen ähnliche Spielgefühle. Aber es geht ja auch nicht darum, dass du permanent das ähnliche Spielgefühl hast. Dann spiel Call of Duty, dann spiel FIFA.
Exakt. Und das ist auch, und das Schlimme ist auch, wenn wir diesen gleichen Denkansatz auf alles andere in der Welt oder auch selbst in einfach im Persönlichen anwenden würden, würde uns erstmal auffallen, wie unfair das eigentlich ist. Kurzer Blick hinter die Kulissen, als mich der liebe Michael angeschrieben hat für alle Zuhörer, da hat er mich gefragt so nach Themen und dann habe ich ihm für das Thema, über das wir gerade reden, so ein kurzes Pamphlet runtergeschrieben in 15 Minuten und da habe ich mir einen Satz aufgeschrieben oder habe ich ihm einen Satz aufgeschrieben, den zitiere ich jetzt einfach mal. Ne?
Mach doch.
Genau, dieses Vergleichen führt zu einer gewissen Erwartungshaltung und eine wirklich eigenständige Analyse wird dadurch häufig unmöglich gemacht. Das ist genauso, wenn man seinen aktuellen Partner andauernd mit seinen Ex-Partnern vergleicht. Führt zu nichts und ist schlicht unfair. Und ich glaube, das fasst es dahingehend, diesen Fluch des Vergleichens, ganz gut zusammen. Ich meine, ne? Also, mein Ex-Partner hat Dinge so gemacht, die ich gut fand, sage ich jetzt einfach mal. Warum macht das mein aktueller Partner nicht? Weil das eine andere Person ist. Und ich glaube, ist zu einem gewissen Grad sollte man Kunst auch ebenso bewerten. Das wurde von anderen Menschen gemacht und mit anderen Hintergründen. Also müssten wir es auch zumindest ein kleines bisschen anders oder eigenständiger bewerten jedes Mal. Ich weiß, das ist schwer und das will nicht jeder. Aber um fair zu sein, ich meine, wäre das der richtige Ansatz oder zumindest ein besserer Ansatz, sage ich jetzt mal.
Phil, du musst mir, glaube ich, immer noch den Kopf waschen bezüglich Alan Wake 2, weil, ich weiß nicht, Remedy hat für mich immer merkwürdige Konzepte, wie die versuchen, Gameplay mit Dings zu verbinden. Und manchmal habe ich das Gefühl, Remedy könnte viel bessere Life is Strange-Spiele machen, wenn sie das Gameplay halt rauslassen, weil es deren Story-technisch irgendwie stark ist. Aber das ist auch, glaube ich, nur meine Gewohnheit, die da aus mir spricht, beziehungsweise, dass ich da menschlich nicht reingekommen bin. Aber der Vergleich mit dem Partner, mit der Partnerin ist schon extrem gut. Wir brauchen immer neue Smartphones, weil die besser als die alten sind. Wir kaufen uns das, was die meisten Amazon-Sterne hat, wobei ich mir am liebsten auch negative Bewertungen durchlese. Aber da wird es ja schon individuell. Ne? Ich brauche eine Produktgeschichte. Ich brauche die Geschichte einer Person mit diesem Produkt. Ich brauche nicht seine Wertung. Diese Zahlenwertung interessiert mich einen Scheiß. Ich denke mir nur, bei einem Stern, die Person ist wenigstens ehrlich. Bei 5 Sterne zwischen 3 und 5 unterscheide ich nicht. Das ist für mich alles irrelevant. Wir brauchen den besten Fernseher. Das mit dem Partner ist schon echt gut, weil ich könnte mich nicht erinnern, im Internet meinen Traumpartner gefunden zu haben anhand irgendwelcher Wertungen. Also jetzt müssten wir uns echt, gibt es Dating-Apps mit Bewertungen? Also bestimmt gibt es das.
Ich wie gesagt, das ist die binärste Bewertungsform ist bei Tinder. Ich glaube, dahingehend wird auch der Algorithmus dann doch ein bisschen dahingehend gefüttert, ob man denjenigen ablehnt oder nicht, sozusagen. Also ob man nach links oder nach rechts swiped, wie man so schön sagt. Ich habe diese App noch nie benutzt, muss ich mir dazu sagen.
Nee, selbst ich auch
als,
nicht.
Als chronischer Single habe ich trotzdem diese App noch nie benutzt. Aber ich muss mit immer dazu sagen, das ist für mich der passendste Vergleich, weil Menschen machen Videospiele, und wenn wir Menschen jetzt quasi auch als irgendwelche objektiven Dinge bewerten, sozusagen, oder anhand objektiver Maßstäbe, dann ist das schlicht falsch. Und das Gleiche gilt für Kunst im eigentlichen Sinne, weil Kunst von Menschen gemacht wird. Also zumindest ist das meine ganz eigene Meinung.
Ja, die Leute haben keinen Bock, Reviews zu lesen. Das ist denen zu lang, ne? Und ich glaube, allgemein hat der Mensch Schwierigkeiten mit Lesen als solchem, ne? Und ich habe letztens noch mal Neil Postman hat das Buch geschrieben, Wir amüsieren uns zu Tode, und er meinte, dass sogar das Format vorgibt, was in dem Format stattfindet. Und das vergleicht er damit zum Beispiel, dass wenn beispielsweise 2 PolitikerInnen in einem Buch halt miteinander argumentieren, hast du eine ganz andere Ausgangslage, als wenn die PolitikerInnen sich ins Fernsehen stellen. Da geht es dann nur darum, wer den besseren Anzug hatte. Dann geht es ja nur darum, wie die Leute aussehen, aber nicht das, was sie sagen. Und ich glaube, dass beim Gaming passiert auch Ähnliches. Es ist so, Grafik macht extrem viel aus, dieses Spaßding macht sehr viel aus, und das sind diese Sachen, die stehen im Vordergrund und die müssen stimmen. Und das, ich glaube, das, was wir cool an Death Stranding finden, das ist von dem Spiel vielleicht die relevanten 10%, aber das geht den meisten Leuten, weil die für sich diese Maschine dran setzen, habe ich in den nächsten 12 Stunden exakt das gleiche Gefühl, was ich in allen Spielen haben will.
Und das ist der Ansatz, der mir eben persönlich, ich sag nicht, der falsch ist, denn jeder, wie gesagt, geht an Spiele oder an Kunst anders heran, das ist, weil jeder einen anderen Erfahrungshintergrund hat, etc. Aber dass diese Meinung dann so quasi das gleiche Gewicht hat bei der Bewertung der Kunstfertigkeit eines Videospiels, wie zum Beispiel eine, die ein bisschen nuancierter ist, das ist mein großes Problem, dass eben die laute Mehrheit, die sagt, gut, schlecht, 7 von 10, 4 von 10, was auch immer, der gemeinsame Nenner ist, auf den sich dann viele eben einigen, weil es eben so ein schöner Shortcut ist, weil da.
Aber ist das nicht demokratisch?
Das ist natürlich demokratisch. Wie gesagt, ich zitiere den schönen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, von wem er ist, weil Leute immer sagen, ja, beim Mainstream ist doch alles, also wenn man mal die Diskussion umdreht, dass man eben sagt, ja, das ist zu mainstreamig, also kann das gar nicht gut sein. Wo ich dann auch wieder sage, manchmal sind Dinge mainstreamig, also so beliebt, weil sie wirklich gut sind. Ja, manchmal ist eben genau das Demokratische daran, dass die Mehrheit sich darauf geeinigt hat, ja, das finden wir okay. Und in einigen Fällen stimmt das ja auch. Aber diese Reduzierung des Ganzen auf einen Satz, eine Wertung, eine Meinung, die sehr vage oder sehr platt ist, das ist mein Problem. Denn Videospiele sind komplex, ist ein komplexes Medium, und demnach sollte auch die Bewertung oder die Besprechung ähnlich komplex ausfallen. Und ich weiß, wie gesagt, da haben nicht alle Leute drauf Bock, weil sie sagen, ach, das sind aber so Videospiele. Wo ich dann sage, ja, dann darfst du dich aber nicht hinstellen, derjenige, dieser Strohmann, den ich jetzt für mein Argument entwickelt habe, darf sich dann dieserjenige nicht hinstellen und sagen, warum werden Videospiele denn von außen nicht ernst genommen? Weil wir sie in unserer Besprechung anscheinend selber nicht allzu ernst nehmen, sondern sie eben auf diese Produktart, dieses Entertainment-Produkt reduzieren, das bestimmte Dinge tun muss, und wenn es das nicht tut, dann ist es nicht gut.
Wie gesagt, das ist so ein Punkt, wo ich, da müsste ich wissen, worauf du dich beziehst, weil, wie gesagt, es wird in der Welt immer ernster genommen und auch This War of Mine ist schon im National Museum von New York ausgestellt worden. Also das wird schon in den richtigen Stellen erkannt, das haben natürlich noch nicht alle erkannt. Und ich glaube, eine Frage, die wir auch in den Raum stellen müssen, nur weil es diese Wertungen gibt, ist das dann wirklich das einzige Ding, womit die Leute ihre Entscheidungen fällen? Ich würde den Leuten schon ein bisschen mehr Intelligenz zutrauen, dass nicht 90% nur anhand der Wertung entscheiden, was sie kaufen. Ich glaube schon, dass es ein sehr großer Prozentsatz ist. Aber ich glaube, mittlerweile ist es auch schon so komplex geworden, dass Leute nicht nur anhand dieser Geschichte entscheiden, sondern meinetwegen auch vielleicht, was ihre Lieblings-YouTuberin gerade spielt oder so. Gut, dann bin ich, das ist irgendwie kein Stück besser, finde ich.
Genau, da sind
gut, wir könnte aber ein Stück besser sein.
Es ist also, auf jeden Fall
besser. Wenn du zum Beispiel ein Spiel empfiehlst, wenn du ein Spiel empfiehlst und jemand hat, dann ist, ich finde, du bist an sich, also aus meiner Perspektive, bist du eine gute Quelle, um Spiel zu finden, was beispielsweise, also weil wir wahrscheinlich auch ähnlich ticken, würde ich dich auch immer zu Rate ziehen, um Spiele zu finden. Jemand anders mag das nicht tun. Aber ich glaube, du kannst, selbst einen FIFA-Spieler könntest du eine gute Spielempfehlung machen.
Wie gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Influencer, YouTuber, was auch immer, Meinungen über bestimmte Spiele abgeben, weil das ihre Meinungen sind. Und wenn sich andere Leute in dieser Meinung wiederfinden, das ist super. Das Problem ist eben, weil das definitiv besser ist, ist einfach nur eine nackte Wertung, sich irgendwo, die nichts sagt eigentlich, sich anzuschauen und das dann als Bezugspunkt zu nehmen. Aber das Problem ist eben, dass manche oder nicht alle YouTuber oder Influencer oder so auch eine Meinung oder beziehungsweise eine differenziertere Meinung abgeben, sondern vielleicht am Ende des Tages sich auch in so einer Echo Chamber einfach nur befinden und einfach nur das wiederholen, was der Konsens der Masse dann am Ende schon ist, dass sie eben zum Beispiel sagen, ja, hab gelesen auf IGN oder was auch immer, wo auch immer, das ist eine 8 von 10, also welches, eine 7 von 10, also welches Ding wohl wahrscheinlich nicht im Stream spielen, wo ich sage, und das dann als Grundlage für die Auswahl zu nehmen, also für mich persönlich, würde ich jetzt nicht machen. Ist aber eine Sache, die, wie du schon richtig gesagt hast, viele Leute tun, weil sie eben der Meinung dieses Influencers, YouTubers, was auch immer, vertrauen. Was ja auch in Ordnung ist, solange diese Meinung informiert ist und differenziert ist und nicht einfach nur sich auf irgendwelche erneut numerischen Wertungen stützt.
Aber haben wir es nicht letztendlich mit einem Survival of the Funniest zu tun oder The Joyest, wenn du so willst? Ne? Also es wird immer das Spiel gewinnen, das am meisten Spaß macht. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, gerade bei Spielen, es sind immer so selbsterfüllende Prophezeiungen, die dann auch von der Presse geschürt werden. Manche Spiele, also dass Starfield eine Gurke wird, das war auch schon vorher von allen auch so gewollt. Das Gleiche wird jetzt mit Skull and Bones sein. Das Cyberpunk, eigentlich hätte Cyberpunk, genau, das Marketing fängt eine Geschichte an, dann spinnt die Presse sie weiter und dann müssen an der letztendlich die Spielenden sie nur noch bestätigen. Und bei Cyberpunk ist tatsächlich dann das andere eingetreten, dass Leute der PS4-Konsole das halt nicht bestätigen konnten. Im Nachhinein ist das aber auch alles vergessen.
Was dahingehend dann das große, nicht sagen, das Problem ist, aber was auf jeden Fall mit reinspielt, ist eben die Rolle, und da möchte ich dich jetzt nicht in irgendein, da möchte ich jetzt keine Schuld dir zuweisen,
aber die eben, gib sie mir bitte.
Aber die
doch,
eben
bitte.
Jetzt erstmal stellvertretend in bis zu einem gewissen Grad die Spielepresse einnimmt, weil eben ja auch dort logischerweise ich sag mal Kritik eben heruntergebrochen werden muss oder gebrochen wird häufig und eben nicht, sag ich mal, nuanciert aus, also nicht, ich will nicht sagen nuanciert ausfällt, aber eher wirklich eher in dem Rahmen der Produktinformationen fällt. Wie gesagt, was nicht das Problem der Spielepresse an sich ist, denn Produktinformationen sind in diesem Zusammenhang ja gut, wenn im gleichen Maße eben auch vielleicht. Was ich mir wünschen würde zum Beispiel ist, ich habe einen klassischen Review-Artikel auf, was weiß ich, irgendeiner einschlägigen Gaming-Seite und dann habe ich einen anderen Redakteur, der genau dasselbe Spiel getestet hat und streng genommen eine Kolumne dazu schreibt. Also einen wirklich rein subjektiven Artikel, wo er wirklich aus, meinetwegen sogar aus der Ich-Person erzählt und wenn man die beiden dann gegeneinander stellt, dann finde ich, wäre das zumindest ein guter Kompromiss, denn dann kann man, wenn man sich beides durchliest, vorausgesetzt, ich denke mal auch einen guten Mittelwert bilden, ob das jetzt wirklich was für mich ist oder für mich nicht. Das fände ich
ja
super.
da ich Tests schreibe, muss ich am Ende eine Wertung vergeben. Und da hat es vor allem mit dem Kontext zu tun gehabt, weil schon andere Spiele vorher bewertet worden sind. Die müssen halt irgendwie katalogisiert werden und nicht alle können eine 90 haben. Ich persönlich, egal welchen Test ich schreibe, ich hasse die Zahlenwertung am meisten am Ende, weil sie, nachdem ich diesen ganzen Test geschrieben habe, sagt für mich diese Zahlenwertung überhaupt nichts aus. Das ist total, wie gesagt, ne, wir können auch eine Ampel einsetzen und dann nehme ich nur noch blau. Dann würde ich jedem Spiel, das ich habe, nur die blaue Farbe geben. So. Und dann könnt ihr daraus schlau werden. Für mich habe festgestellt, aktuell schreibe ich sehr viele Artikel zum Beispiel nach dem Thema, ich spreche nochmal über Deus Ex Human Revolution oder ich spreche nochmal über Quantum Break. Was ich daran spannend finde, ist bei diesen Kolumnen, die du gerade zum Beispiel so ein bisschen angeteased hast, das sind genau das, was du meinst. Ich muss am Ende keine Wertung geben und ich darf nur meine persönliche individuelle Geschichte mit diesem Spiel geben. Ich kann natürlich ein bisschen erzählen, wie es so zum Release gelaufen ist, aber letztendlich kriegst du nur meine Perspektive darauf.
Und das ist bei der Besprechung von Spielen oder von Kunst im Allgemeinen eigentlich auch der richtige Ansatz, dass wir, sag ich mal, alle gemeinsam, ich glaube, da rangehen sollten mit dem Ansatz, nicht jedem wird das gefallen, was mir gefällt, und das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt nicht, dass wir darüber nicht leidenschaftlich diskutieren können. Es uns sollte immer nur bewusst sein, dass es keine objektive Wahrheit gibt bei Kunst, sondern und bei Videospielen in dem Zusammenhang, sondern dass es meine Meinung gibt, deine Meinung gibt und dass es hoffentlich am Ende des Tages vielleicht sowas gibt wie einen Austausch, der friedlich und nicht mit dem Ziel quasi stattfindet, dass wir jetzt diese objektive Wahrheit finden müssen.
Ja, ich glaube, die Leute haben nur Angst vor dieser konstruierten Realität beziehungsweise vom Konstruktivismus, ne? Weil wenn, sagen wir mal, alle Leute geben Bewertungen für ein Spiel ab, welche Wertung stimmt jetzt letztendlich?
Und dann würde man sagen, das ist das Problem, die eigene.
Ja, genau. Aber zum Beispiel der YouTuber, den man glaubt, oder der YouTuberin, der glaubt man ja auch nur, erstens, weil sie sympathisch ist und weil sie 80.000 AbonnentInnen hat. Also dann ist es schon wieder was Quantitatives, was die Meinung halt weitaus mehr Wert macht in dem Sinne. Aber ich würde auch sagen, wenn ihr eine Wertung von mir lest, eine Zahlenwertung, bitte lest meinen Text, aber vergesst bitte diese Wertung. Das ist obligatorisch. Das ist, wie sagt man? Man ist verpflichtet dazu, wenn man in diesem Spiel mitspielt. Man muss diese Wertung vergeben. Ich finde, sie hat aber für mich den geringsten Wert. Sie hat keinerlei Aussage und das könntest du auch hinten runterschmeißen. Das Teil würde ohne die Wertung funktionieren, aber das Teil würde nur mit der Wertung nicht funktionieren. Euch bringt diese Zahl für euch absolut gar nichts. Aber Phil, wir beide sind glücklich mit Videospielen. Videospiele werden auch ernster genommen, deswegen die Schlacht müssen wir gar nicht mehr führen. Wir werden andere Schlachten führen müssen. Das Einzige, worum es hier uns doch eigentlich geht, ist, dass wir Leuten erklären wollen, dass die eigentlich mit Videospielen viel mehr Spaß haben können. Oder geht's dir um die Menschen, die dann irgendwann 80 sind und sagten, hätte ich doch mal früher auf Michael und Phil gehört?
Ja und nein, aber ich glaube, wir sollten uns einfach von, also zumindest wir, aber ich glaube, ich persönlich habe mich schon lange von dem Ansatz verabschiedet, dass Videospiele ausschließlich Spaß machen müssen, sondern ich gehe auch manchmal an Videospiele ran und sage, was möchte das Videospiel von mir, beziehungsweise wie reagiere ich auf das, was das Videospiel von mir möchte. Klar, das ist bei einem Preiseinsatz von manchmal 60, 70 Euro nicht immer ein Risiko, was die meisten Leute eingehen
das
wollen.
Aber haben wir nicht geredet heute, genau, das ist ganz wichtig.
Ja, manchmal muss man diesen Sprung des Glaubens einfach, sag ich mal, vollziehen. So ging es mir zum Beispiel, um das als letzte Anekdote hier noch als Rausschmeißer zu machen, so ging es mir mit Dark Souls, mit dem allerersten Dark Souls. Ich persönlich wusste über das Spiel nichts. Ich habe nur gehört, es ist bockschwer. Und mehr wusste ich über das Spiel. Ich habe keine Wertungen gelesen, kenn gar nichts. Aber ich habe den Buzz so mitbekommen, den Hype um dieses Spiel. Also habe ich 60 Euro in die Hand genommen damals für meine Xbox 360-Version und habe das Spiel reingelegt und bin mit ihm quasi ja warm geworden über einen gewissen Zeitraum. Und ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut. Und das, obwohl das Spiel objektiv betrachtet, technisch vielleicht auf der Xbox 360 und auf der PS3 damals nicht ganz so rund läuft. Und trotzdem ist es zu einem der prägendsten Videospiele der letzten 10, 12, 15 Jahre geworden, obwohl es technisch betrachtet nicht so gut ist und vielleicht auch nicht immer Spaß macht, in Anführungsstrichen. Und daran ist das, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, in dem man sehen kann, dass Spiele mehr sein können und mehr bieten können als einfach nur reinen Eskapismus oder dass man sie aufgrund von bestimmten Dingen bewerten oder beziehungsweise Maßstäbe da anlegen sollte, die ein bisschen über das aktuelle Schema und das immer noch aktuelle Schema hinausgehen.
Oder mit anderen Worten, eine 80er oder 90er Wertung wird dir nicht garantieren können, ob du dein Geld verschwendest oder nicht.
Definitiv nicht.
Genauso wie du sagst, Spiele sind an sich so individuell wie die Menschen, die es gemacht haben. Also wenn du beispielsweise in einem deiner beliebten Fantasy-Wirtshäuser bist, sind Spiele eigentlich genau die Menschen oder beziehungsweise die Geschöpfe, die Nacht für Nacht halt hereinkommen und dir irgendwas zu erzählen haben. Und es geht ja nicht darum, dass es irgendwo ein Ranking gibt. Deswegen, das vereint sich jetzt sehr gut mit deinem PartnerInnen-Vergleich. Es gibt ja auch keine Wertungen, welche Menschen man im Leben mal kennenlernen möchte. Und du weißt es vielleicht vorher auch gar nicht, ob du mal mit jemandem richtig coole Zeit. Also du kannst es halt erstens nicht erzwingen und die Sache ist die, was du wahrscheinlich und was wir beide sagen wollen, ist, lasst euch einfach drauf ein, traut Videospielen mehr zu und traut vielleicht auch euren Geschmackssynapsen mehr zu, als immer nur das Gleiche zu konsumieren.
Definitiv, denn wie gesagt, ich hatte es mal in einem Video formuliert, berechenbares Spielerverhalten führt zu berechenbarem Spieldesign. Und ich glaube, wenn wir eben alle immer dauernd das Gleiche wollen, dann dürfen wir uns nicht beschweren, wenn wir einfach immer nur das Gleiche bekommen. Und wenn die Diskussionen, die wir über Spiele dann führen, sich irgendwie immer im Kreis drehen und sich niemals weiterentwickeln. Ich glaube, wir müssen aus diesem Kreislauf ein kleines bisschen ausbrechen, indem wir eben uns nicht mehr so auf Wertungen versteifen, auf scheinbar pseudo-objektive Maßstäbe, sondern indem wir eben Spiele als das sehen, was sie sind, nämlich Kunst, und dementsprechend auch besprechen.
Phil, da kann ich ehrlich gesagt kaum noch was zu ergänzen, außer mich dafür zu bedanken. Und das könnte meinetwegen 3 Stunden weitergehen.
Ich habe bloß eine Angst, Michael. Ich habe nämlich das große Gefühl, dass unter diesem Video von dir, unter diesem Podcast, ganz viele Leute schon mit den Mistgabeln und den Fackeln stehen. Denn ich nicht bei euch, sondern ich sag mal so im Prinzipiellen, sage ich jetzt mal, ne, dass eben bestimmte Meinung dahingehend vielleicht ein bisschen polarisierend sein können. Was aber gut ist, finde ich, in dem Zusammenhang.
Ich finde, wir haben ja auch erklärt, warum das, was wir sagen, und wir meinen es ja eigentlich auch ganz gut, und wir werden ja nicht aufs Thumbnail schreiben, COD ist scheiße oder FIFA ist scheiße. Wobei wir sogar FreundInnen damit bekommen würden, wenn wir das tun. Ich glaube, solange wir Baldur's Gate 3 nicht beleidigen, machen wir an sich gar nichts falsch.
Dazu kann ich persönlich nichts sagen, habe das Ding noch keine einzige Sekunde gespielt. Ich kann wahrscheinlich nur dazu sagen, dass das, was es machen möchte, macht es anhand dessen, was ich gehört habe, sehr gut.
Das andere wäre, was Leute uns vorwerfen können, ist, warum tun wir so, als ob wir Ahnung davon hätten?
Im Fall von dir, Michael, du hast Ahnung, weil du Expertise besitzt. Das, weil du ansonsten dürftest du das nicht hauptberuflich machen. Mir kann man das gerne unterstellen, dass ich nur Mist erzähle.
Andererseits ist das Wort Journalist oder Journalistin jetzt auch, kannst du dir immer geben, in dem Sinne, das ist nicht, das ist an sich total willkürlich. Mensch kann sich Journalistin nennen. Ihr kennt unsere Folgen, ihr kennt unsere Meinung, und wenn ihr damit d'accord geht, dann werdet ihr uns wahrscheinlich auch als ExpertInnen zu Rate ziehen. Deswegen, aber unsere Meinung ist jetzt nicht weniger oder mehr wert als eure. Aber ihr müsst schon verstehen, wenn ihr Argumente mitbringt im Sinne von, immer Witcher ist so geil, dass sich damit nicht wirklich diskutieren lässt in dem Sinne.
Ich hätte es nicht besser formulieren können.
Nee. Phil, vielen, vielen Dank. Es bleibt mir dabei, immer schön, wenn du da bist. Komm bitte wieder.
Ja, gerne doch. Wie gesagt, wenn mich die Leute jetzt nach diesem Podcast noch, dieser Folge noch haben wollen, dann komme ich gerne wieder.
Es ist immer so der Test. Phil darf nur so lange bleiben, wie die Leute dich haben wollen.
Das ist der Litmus-Test, der sich bei mir so ein bisschen durch meine eigenen Erfahrungen mit meinen eigenen Videos so ein bisschen bei mir eingeschlichen hat.
Hatten wir noch bei keinem einzigen Gast, bei keiner Gästin stehen gehabt. Und lustigerweise, jedes Mal, wenn du es sagst, wird dann wieder in den Kommentaren stehen, ja, der Phil soll mal wiederkommen.
Am Ende des Tages ist es auch nur so eine ganz schlaue Masche von mir, Phishing for Compliments zu betreiben. Ja, ja. Aber nee, am Ende des Tages ist es einfach so, dass ich meine eigene Meinung zwar respektiere, aber nicht ganz so ernst nehme.
Der Phil, bodenständiger als Qui-Gon Jinn, wunderbar. In diesem Sinne, danke dir. Leute, wenn ihr das auf YouTube hört, dann hinterlasst bitte einen Kommentar, ein Like. Das war heute sehr philosophisch, deswegen lasst uns bitte daran teilhaben. Ich denke, es ist eine der zentralen Gaming-Diskussionen, und Phil und ich haben jetzt auch erklärt, warum wir die Zahlen abschaffen, beziehungsweise warum sie in unserem Kopf schon längst abgeschafft sind, eigentlich gar nichts aussagen, aber wie steht ihr dazu? Denn wir haben auch darüber gesprochen, warum sie eigentlich gebraucht werden und wodurch sie ersetzt werden könnten. Lasst uns daran teilhaben. Das gleiche gilt, wenn ihr das auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hört, Spotify und Co. Kommentieren, liken, was ihr wollt. Und ihr wisst, wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, nämlich super besonderen Bonuskram, den gibt es für Minimum 5 Euro bei Steady hinterm im Paywall-Land, wo ganz viele Leute schon mit uns glücklich sind und sich darüber freuen würden, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Danke. Ciao.
Ciao.